Wir haben den 8. Dezember 2020. Herzlich willkommen zu einer, ja, man kann es Jubiläumsfolge nennen. Wieder mal eine glatte Zahl. Folge 20, Funkhaus Auerstraße. Mein Name ist Sven Bortlisch. Wir starten heute eine neue Reihe mit unserer neuen Fraktionsvorsitzenden Margarete Wiekelmann. Margarete, deine zweite Folge heute. Bist du aufgeregt oder weniger aufgeregt als beim ersten Mal?
Weniger aufgeregt als beim ersten Mal, auf alle Fälle.
Also, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du es geschafft hast. Wir haben Gäste, beziehungsweise wir sind zu Gast heute.
Genau. Ich habe die große Freude, an einem sehr vertrauten Ort heute zu sein, im Theater an der Ruhr. Und unsere Gäste sind Herr Dr. Schäfer und Sven Schlöttke, die Hausherren hier im Theater an der Ruhr, die sich sicherlich gleich auch noch selbst besser vorstellen, als ich das vermag.
Ja, also Kultur. Heute soll es um Kultur gehen. Margarete, du bist ja schon seit vielen Jahren kulturpolitische Sprecherin unserer Fraktion. Das wird natürlich jetzt auch als Fraktionsvorsitzende nicht anders sein. Was interessiert dich denn grundsätzlich an der Kultur und was ist das Besondere an der Kultur unserer Stadt und an dem Theater an der Ruhr?
Die Kultur unserer Stadt ist von einer großen Vielfalt geprägt. Das kann niemand bestreiten. Und das Theater an der Ruhr ist für mich, das bedeutet heute für mich quasi ein Heimspiel, weil ich die große Freude hatte, in den letzten Jahren ja Aufsichtsratsvorsitzende zu sein. Und nicht nur das, ich bin auch immer wieder gern zu Gast bei den wunderbaren Spielen, die wir hier erleben dürfen.
Und generell Kultur, was bedeutet Kultur für dich? Warum bist du so kulturinteressiert? Wie kam das?
Ja, die Frage habe ich mir in Vorbereitung auf diesen Podcast auch gestellt, was mich da geweckt hat. Also ich denke, das hat irgendwas mit meiner Neugierde zu tun und vielleicht auch mit der Tatsache, dass ich noch ohne Fernsehgerät aufgewachsen bin und mich also ganz, ganz früh dem Lesen gewidmet habe. Mein Zuhause, mein Elternhaus war nicht von Kultur geprägt. Also da gab es letztendlich ein einziges Buch, was ich zu lesen nicht vermochte, weil das in deutscher Schrift geschrieben war. Und ich habe also ganz früh begonnen, die Büchereien aufzusuchen, mir Bücher zu entleihen. Und dadurch ist meine Fantasie, glaube ich, so geweckt worden, inspiriert worden, dass ich also als nächstes auch Bilder sehen wollte, nicht nur Geschichten hören wollte oder lesen wollte.
Ich glaube, diese Frage ist interessant, die gebe ich mal generell in die Runde. Besten mal her, meinem Gegenüber, Herr Dr. Schäfer. Was ist für Sie Kultur? Was interessiert Sie an Kultur?
Also, wenn ich das individuell beschreibe, ich habe relativ spät zu lesen angefangen. Bei uns gab es nämlich viele Bücher, die haben mich sehr beeindruckt. Die haben mich aber anscheinend als Kind so beeindruckt, dass ich einen Bogen um die gemacht habe, weil ich sehr viel lieber draußen war, Fußball gespielt habe, Schnitzeljagd, ich weiß nicht was alles. Und dann kam aber der Moment, wo ich erst mit 13 angefangen habe zu lesen, dann gleich aber wie ein Wahnsinniger. Und das hat mich viele Nächte schon gekostet, schon als noch Jugendlicher viele Nächte. Und es hat etwas zu tun mit dem Gymnasium, zu dem ich gegangen bin. Das war ein naturwissenschaftliches Gymnasium und das Lesen war wie ein Gegenprogramm gegen dieses Gymnasium. Und das hat mich sehr, sehr motiviert. Was Kultur aber, das ist Ihre Frage gewesen, was Kultur für mich bedeutet, Kultur ist sozusagen eine Zivilisierungsform. Und da sozusagen hat sie die Möglichkeit, für die Einzelnen, aber auch für Gruppen, Distanz zu sich selbst zu finden und zu bilden. Und aus dieser Distanz, dieser selbstgefundenen Distanz, sozusagen auf die Gesellschaft zu schauen, in der man selber ja agiert. Und das scheint mir sehr wesentlich, diese Distanz, weil die sozusagen die einzige Voraussetzung zu einer Humanisierung unserer Gesellschaft ist. Und insofern hat für mich Kultur diesen Stellenwert, neben allen ästhetischen Auseinandersetzungen, Formen etc.
Mein Namensvetter, Sven Schlöpke.
Ja, also wenn ich auch wie Helmut jetzt gerade anfange, das aus einem biografischen Zusammenhang erstmal zu lesen, würde ich sagen, da gab es zwei Richtungen. Ich bin zum einen natürlich prägt ein Elternhaus, das muss man sagen. Also mein Elternhaus hat mich besonders mütterlicherseits da geprägt. Meine Mutter war sehr Kunst und Kultur interessiert und hat eben viele auch Künstler aus der Berliner Szene in meinen Heimatort an der Ostsee nach Königsborn geschleppt. Ich selber habe dann eigentlich erstmal so einen ganz anderen Zugang gehabt, nämlich heute würde man sagen eher so popkulturell. Ich habe lange Musik gemacht, auch beruflich, eben Popmusik oder Barmusik. Und bin dann erst relativ spät zum Theater gekommen. Also eigentlich, als ich dann gemerkt habe, ich will kein Arzt werden. Nachdem ich irgendwie schon 2,5 Jahre Medizin studiert hatte. Und da bin ich dann halt ans Theater gegangen, was natürlich in der DDR nochmal was anderes war. Also ich komme aus dem Osten. Weil in der DDR gab es sozusagen gesellschaftlich so bestimmte Orte, an denen man scheinbar eine etwas größere Freiheit gegenüber der Gesellschaft hatte als an anderen Orten. Die Kirche war ein so ein Ort und der andere Ort war das Theater. Und genau diese beiden, sag mal, Kräfte haben ja letztendlich auch maßgeblich zum Fall der Mauer und zur Wende beigetragen. Also in der Kirche haben die Leute sich getroffen und die Theater in Berlin haben dann die große Demonstration am 4. November 1989 organisiert, wo 1 Million Menschen auf dem Platz waren. Also das war so der andere Zugang. Da hatte Theater in der DDR natürlich insgesamt Theater, Literatur, Musik, auch Popmusik hatte eine sehr stark subversive Funktion. Also, es waren die Orte, an denen Menschen sich sozusagen anders ausgetauscht haben und quasi durch die Blume die Kritik an der Gesellschaft üben konnten, die sie sonst nirgends üben konnten. Und deswegen war natürlich das Theater in der DDR auch ganz anders aufgeladen vielleicht, als es hier heute der Fall ist. Ich meine, wenn ich jetzt von heute aus denke, würde ich sagen, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo wir hier mit Masken sitzen im Foyer vom Theater, wo kein Mensch mehr durchläuft und wo kein Publikum mehr atmet und trinkt und sich unterhält, da würde ich sagen, da wird die Rolle oder das, was Kultur ist und sein kann, und das knüpft an das an, was Helmut gerade gesagt hat, die wird einem in solchen Zeiten noch viel bewusster, weil ich sagen würde, wenn diese Krise eine Chance hat, dann ist es vielleicht die, dass wir über die Art und Weise, wie wir auf diesem Planeten in der Gesellschaft leben wollen und wie wir die Zukunft gestalten wollen, dass wir darüber nochmal neu nachdenken. Was sind die Dinge, die im Leben und für eine Gesellschaft wirklich wichtig sind? Und da würde ich sagen, ist Kunst und Kultur zum einen so ein Reflexionsort, der einem sozusagen so einen anderen Blick auf die Welt eröffnet, an dem man selber aktiv beteiligt ist, weil die Geschichten entstehen ja im Kopf von Zuschauern im Theater und nicht, werden nicht diktiert durch das Theater. Und zum anderen aber sitzt da auch eine utopische Kraft, also dass man die Frage danach stellt, wie wollen wir leben, was wir ja machen auch konkret. Wir haben ein Die Zeit für Zukunft, wo wir über Klima und andere Fragen von Gesellschaft nachdenken. Und ich glaube, das sind die beiden entscheidenden Dinge, wo in einer Gesellschaft, die kaum noch Öffentlichkeit kennt, durch die Digitalisierung, gibt es so einen Vorrang der Verständigung über das, wer wir sind und über das, wer wir sein wollen. Und das sind, glaube ich, die beiden entscheidenden Fragen, die Kunst stellen kann. Und deswegen, ich halte es für ganz entscheidend, nicht weil ich im Kunstbetrieb arbeite, also das ärgert mich dann auch, wenn ich denke, man findet sich in solchen Corona-Zeiten, und das tun ja manche Kollegen, wichtiger als Menschen, die im Pflegeheim arbeiten oder so. Das ist natürlich totaler Unsinn. Aber auf der anderen Seite hat die Gesellschaft, das würde ich ganz speziell für Mühlheim auch sagen, sieht sie noch zu wenig so selbstbewusst auf sich. In Mühlheim hat man tatsächlich, auch in Ergänzung zu Margarete, Mühlheim hat eine ganz außergewöhnliche Situation. Also lauter Institutionen wie wir, so ein Ensemble-Theater neuen Typs, was es vorher gar nicht gab, sind in Mühlheim entstanden. Die Stücke sind in Mühlheim entstanden, eines der wichtigsten Festivals zur Gegenwartsdramatik, wenn nicht sogar das Wichtigste. Es gibt den Ringlerschuppen, ein freies Produktionshaus. Also das ist wirklich außergewöhnlich. Außergewöhnlich ökonomisch, auch außergewöhnlich interessant, auch als strukturelle Modelle, aber auch außergewöhnlich, was da von künstlerischer Output herauskommt. Und da müsste die Gesellschaft, so eine Stadtgesellschaft, und daran arbeiten wir, versuchen wir zu arbeiten, die Stadtgesellschaft sagen, nicht unbedingt auf uns zu lenken, sondern auf die Fragen und die Themen, die virulent sind, über die wir sprechen müssen, wenn wir Zukunft herstellen wollen in dieser Gesellschaft.
Das ist definitiv ein Thema, was wir auch jetzt im Laufe dieser Folge nochmal aufgreifen müssen. Der generelle Standpunkt, ich meine, wir sind immer in einem politischen Podcast, da müssen wir auch nochmal den Blick der Politik auf das Theater und das kulturelle Angebot heute, definitiv das Theater, weil wir hier zu Gast sind, richten. Margarete, vielleicht für einige Zuschauer, die jetzt entweder nicht so tief in der Mühlheimer Gesellschaft verankert sind, vielleicht ein paar Worte, wo wir uns hier überhaupt befinden, wie lange das Theater an der Ruhr schon eine Institution ist. Einfach ein paar vorstellende Worte.
Ja, du bist zuerst auf die Räumlichkeiten hier eingegangen. Also das Theater war ja früher eine Badeanstalt und ist architektonisch sehr ansprechend, sehr reizvoll. Und ich weiß, das war das letzte Haus, was im letzten Jahrtausend als Theater eingeweiht wurde. Soweit ich mich erinnern kann. Das war, meine ich, auch in der Rede bei der Übergabe dieses Hauses war das Thema. Aber über die Geschichte des Theaters würde ich doch bitten, Herrn Dr. Schäfer oder Herrn Schlöpke zu hören. Die gehen da, glaube ich, etwas tiefer in die Materie ein, als ich das vermag.
Ja, vielleicht. Weil ich das Theater mit Roberto Cioli und den Bühnenbildner Graf Herzog habe mitbegründet habe. 1980 haben wir im Dezember, genau vor 40 Jahren, den Gesellschaftervertrag unterschrieben. Und dann begann eine sogenannte Rumpfspielzeit, so nannte man das, weil der tatsächliche Beginn dann der 1. August 1981 war. Seitdem sind wir hier in diesen Räumen, aber das war kein Theater, was Frau Wiedelmann schon angedeutet hat. Es war aber der große Saal vorhanden und in diesem Festsaal ließ sich sehr gut eine zunächst als Probebühne gedachte Raumlösung finden. Und wir haben hier begonnen zu probieren, um im November dann die erste Premiere in der Stadthalle Frank Wedekinds Lulu zu machen. Wir haben sofort gemerkt, dass es ein besonderer Ort ist. Es ist ein Jugendstilgebäude, sachlicher Jugendstil, schon von 1909 war, glaube ich, der Baubeginn, fertiggestellt 11. Und dieses Gebäude war sozusagen auch für die Leute, Bürger der Region attraktiv. So wie das heute aussieht, sah das natürlich nicht aus. Es war schon relativ runtergekommen. Es hat aber insofern auch einen gewissen Charme des Verfalls, der ja gar nicht so gering ist, den unterschätzt man manchmal. Und dieser Charme des Verfalls war der Anteil, den das Gebäude geliefert hat. Den anderen Anteil haben wir mit unseren Inszenierungen geliefert, weil wir dann schnell gemerkt haben, wir müssen hier auch Aufführungen machen. Und dann haben wir eine alte Tribüne vom Düsseldorfer Schauspielhaus erwerben können, für sehr wenig Geld, die da reingestellt und gesagt, das ist übrigens ein Theater hier. Und so ist das eigentlich entstanden. Wie vieles sozusagen auch bestimmten Zufälligkeiten unterlegt und durch Zufälligkeiten, die sehr positiv wirken können, sich sozusagen auf den Weg macht in seiner Entwicklung. Die Geschichte des Theaters weiterzuziehen, würde zu lange führen. Das ist, glaube ich, nur sinnvoll, also diesen Beginn zu benennen.
Als ich das erste Mal hier war, Anfang der 90er Jahre, ich glaube, es war 1992, Ich hatte gerade in Jena das Theaterhaus gegründet da angefangen als städtischer Mitarbeiter. Und dann haben wir dieses Theater eben in eine GmbH umgewandelt und das Modell, das einzige eigentlich, was mit einer Ausstrahlung, was es gab, war das Theater an der Ruhr. Also bin ich hierher gereist. Ich kannte natürlich auch aufgrund des Rufes dieses Theaters schon zu DDR-Zeiten das Theater an der Ruhr. Aber als ich dann das erste Mal hier war, war ich von diesem Ort so verzaubert, wo ich immer denke, das wissen viel zu wenig Menschen, was das für ein grandioser Ort ist. Also der hat so eine Magie, dieser fantastische Park, dieses fein in ein Theater verwandelte alte Hotel des Solbades. Also ich war wirklich verzaubert, als ich das erste Mal hier war und dann auf Roberto und Helmut gestoßen bin. Das ist wirklich ein toller Ort. Der hat natürlich auch den Nachteil, das muss man schon sagen, dass er außerhalb ist von allem, also außerhalb aller Zentren, was natürlich ungewöhnlich für ein Theater, was einem die Arbeit nicht immer erleichtert. Also man muss ja hier eine Reise planen, wenn man hier ins Theater gehen will. Aber das hat natürlich auch einen Reiz, der, sagen wir so, vielleicht auch im Vorfeld, bevor ich ins Theater gehe, schon so ein Bewusstsein stiften kann. Also, aber schöner, das ist der einzige Haken. Ich würde es gerne in die Mitte der Stadt setzen.
Ja. Aber mit dem Paar.
Mit dem Paar auf jeden Fall.
Ja, den schauen wir auch gerade hier aus dem Foyer.
Ja, wenn ich das Stichwort Magie aufgreifen darf, da kam mir natürlich sofort der Sinn, die weißen Nächte anzusprechen. Wir sind ja hier mitten in einer Art englischen Landschaftspark, der allein schon einen Besuch wert ist. Und wenn man sich vorstellt, in Nicht-Corona-Zeiten haben wir hier im Sommer die Möglichkeit, draußen eine Bühne aufzubauen, draußen die Leute anzusprechen und wirklich eine Offenheit zu praktizieren und auch, wenn wir Glück haben, bei schönem Wetter wirklich ein wunderschönes Erlebnis bekommen.
Besonders empfehlenswert in den Vorjahren bei der Extraschicht. Wären Sie dieses Jahr auch dabei gewesen bei der Extraschicht?
Nee, wir haben da einmal dann teilgenommen und hatten dann irgendwie den Eindruck, das ist einfach der überfordert uns dann am Ende, weil die weißen Nächte als Einzelereignis reichen für uns schon. Und das dann zu kombinieren mit Extraschicht und dann noch, also weil die Kombination geht eben ganz schlecht, also es ist dann ein extra Ereignis, weil wir ja hier vollkommen freien Zugang haben bei den weißen Nächten. Und das mit diesem Schichtsystem, also mit dem zeitlichen versetzten Pendeln mit den weißen Nächten eigentlich funktioniert, weil der Spielplan der weißen Nächte ja anders aussieht. Konzert, Theater, Zusammensein ist so die Reihenfolge.
Ja, dann war ich wahrscheinlich genau bei der Extraschicht bei der
anderen dabei. Ja, das haben wir extra inszeniert.
Das hat sich aber auf jeden Fall auch gelohnt.
Absolut.
Wie gut sind wir denn jetzt? Wir sind schon bei 18 Minuten, dass die Zeit verfliegt, ja. Wir könnten noch ewig über das Theater an sich reden, aber wie ich schon angedroht habe, es gibt auch immer eine politische Sichtweise. Man kann sie durchaus als Gegner bezeichnen im Rat der Stadt in der letzten und vielleicht auch in dieser Ratsperiode, das muss ich noch zeigen, tun immer so, als wäre das Theater an der Ruhr eine elitäre Einrichtung für 20 Personen, die sich dann hier die Stücke angucken. Aber dem ist natürlich nicht so. Margarete.
Ja, die Besucherzahlen allein sprechen schon dagegen. Und ich hatte in einer der Ratssitzungen in der letzten Periode die Gelegenheit auch, den gesamten Rat hinter mir zu bündeln, als eine Gruppe versucht hat, die Zuschüsse für das Theater zu halbieren. Und das war natürlich auch ein sehr schönes Erlebnis, dass man also da dann doch sich zu dem Theater an der Ruhr bekannt hat. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr schwer zu vermitteln, dass ein Theater natürlich kein Betrieb ist oder sein kann, der Gewinn abwirft. Ich kenne kein Theater in Deutschland, das Gewinn abwirft. Ich weiß nicht, ob die Musical-Theater, die werden wahrscheinlich eine andere Rolle spielen, aber da können wir uns und wollen wir uns auch wirklich nicht mit vergleichen.
Aber der finanzielle Aspekt, ich meine, wenn man nur den beleuchtet, das ist ja das, was wir, wo wir immer wieder versuchen, das den, auch den Kommunalpolitikern zu erklären. Also ein günstigeres, preiswerteres Theater als dieses werden sie jetzt kaum finden. Also, dann muss man mal sehen, warum ist das überhaupt so? Weil wir natürlich eine vollkommen andere Art zu arbeiten haben. Viel flexibler. Und die Menschen, die hier arbeiten, sind alle hoch motivierte Individualisten, die für die Sache ringen. Und jetzt aus der finanziellen Perspektive wird man kein Theater finden, was jetzt ökonomisch betrachtet besser ist. Also besser kann man es, glaube ich, wirklich nicht organisieren. Also die finanzielle Seite. Dieser andere Vorwurf, also der ist wirklich absoluter Humbug. Also das kann man sagen. Also alleine, was wir für eine Kinder- und Jugendarbeit machen, also nur wenn man den Aspekt ausgreift, wo wir mittlerweile für jede Altersklasse Theater machen, von den ganz Kleinen bis zum Abitur, haben wir eigentlich ein durchgehendes Programm. Wir machen jetzt in Corona-Zeiten auch da, haben wir sogar etwas gemacht, was wir sonst nicht jochen. Was wir sonst eigentlich immer gesagt haben, nee, wir wollen eigentlich nicht, dass das Theater in die Schule geht, sondern die Schule soll ins Theater kommen, weil wir hier ganz andere Dinge ermöglichen können als in der Schule. Aber jetzt unter Corona-Bedingungen haben wir eben sofort und spontan innerhalb von wenigen Wochen eine Produktion, die jetzt auch in Schulen spielen kann, aus dem Boden gestampft. Das ist der eine Aspekt. Wir machen eine dezidierte Zielgruppenarbeit für unterschiedlichste Bevölkerungskreise in dieser Stadt. Es gibt Szene Istanbul, türkischsprachige Produktionen. Wir haben eine Bürgerbühne. Wir machen die Theaterpädagogen, machen hunderte Workshops mit Schülern in den Schulen. Dann gibt es Schülergruppen, die hier bei uns arbeiten, so wie es auch ältere Menschen gibt, die in der Volksbühne zum Beispiel generationsübergreifend arbeiten. Also ich glaube, wir sind über diese Vorurteile in einer gewissen Weise erhaben, weil wir die Fakten auf unserer Seite wissen. Wir wissen, was wir da machen. Dennoch muss man das ja ernst nehmen, dass sozusagen die subjektive Wahrnehmung von Menschen dem Tatsachen widerspricht, ist ein Problem. Da müssen wir weiter daran arbeiten und das werden wir auch versuchen. Also jeder, der Interesse hat, sozusagen mehr über unsere Arbeit zu erfahren, der wird immer auf eine total offene Tür stoßen. Und wir erklären alles und wir versuchen ja auch, hatten wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen, mit den Fraktionen, mit den Politikern auch in einem regelmäßigen Austausch zu bleiben. Aber dass das nicht immer hundertprozentig aufgeht und man nicht immer alles vermitteln kann, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch.
Zu gut. Vielleicht zwei Sätze meinerseits. Theater ist Aufklärung durch sich selbst als Vorgang seit der Antike. Das griechische Theater, das mit der Bildung der Polis ja auch mit entstanden ist, war Aufklärung. Und wir haben die historische Aufklärung, die europäische, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und die hatte einen starken Einfluss auf die Gründung in Deutschland, auf die Gründung von Theatern. Die meisten Theater in Deutschland sind in dieser Zeit entstanden. Es gab einige höfische Theater, die sich später in Stadttheater umgewandelt haben. Aber das Gros der Theater ist in dieser Zeit entstanden. Aus dem Bewusstsein heraus, dass Aufklärung sozusagen zur Mündigkeit führt, wie Kant das sagt. Und es gibt immer wieder Betrachtungsweisen auf diesen Vorgang, die sich sozusagen voneinander unterscheiden. Und es gibt natürlich auch Menschen, denen sozusagen deren Herz nicht an der Aufklärung hängt. Aufklärung meine ich nicht im investigativen Sinne, denn man muss da irgendwas aufklären, sondern Aufklärung als Selbstreflexion über die Bedingungen unseres gesellschaftlichen Lebens, aus der heraus dann auch die Überlegung kommt, die mir wichtig ist, dass Kultur auch sozusagen das Gemeinwohl innerhalb einer Gesellschaft, innerhalb einer Stadt fördert. Das ist ein wichtiger Gedanke, der vor allem in der amerikanischen Literatur um 1900 stark entwickelt worden ist, von John Dewey. Da war der Fokus wirklich der des Gemeinwohls. Und das ist sowohl ein ökonomisches, aber auch ein kulturelles Gemeinwohl.
Ich glaube, es gibt noch einen anderen Aspekt, warum die Betrachtung dieses Theaters in der Stadt so ist, wie sie bei Martin ist. Dass man sozusagen per se davon ausgeht, das ist so eine linke intellektuelle Truppe, die in irgendeinem linksintellektuellen Elfenbeinturm rumsitzen und von oben auf die Stadt blicken. Das ist natürlich sowas von unsinnig, weil erstens Theater und schon gar nicht, wie wir es verstehen, ist keine parteipolitische Veranstaltung und auch keine ideologische Veranstaltung, sondern es ist sozusagen eine Form von Auseinandersetzung, von Kommunikation. Also das ist nochmal ein anderer Aspekt. Theater ist eine Kommunikationstechnik, die mit Gesellschaft, die gesellschaftliche Kommunikationsprozesse anregen will. Und die sind nicht ideologisch. Also ich bin in keiner Partei, was nicht heißt, dass, also ich glaube, wir sind hochpolitisch denkende Menschen und legen da auch großen Wert drauf. Also das politische Diskurse, auch in der Arbeit spielt das eine große Rolle. Aber die sind nicht ideologisch, weil die gehören keiner Farbe an, sondern sie entspringen aus der Betrachtung der Gesellschaft. Und da gibt es durchaus Kontroversen und unterschiedliche Haltungen und unterschiedliche Meinungen. Und wir handeln quasi hier im Kleinen, eigentlich fast bei jeder Produktion, handeln wir das aus, was Gesellschaft eigentlich, wenn sie noch eine große Öffentlichkeit hätte. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem im Moment, dass sich Gesellschaft eben in Nischen zurückzieht, durch Digitalisierung befördert, wächst die Segregation der Gesellschaft und die Fragmentierung der Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, eine große Aufgabe für uns, aber auch für die Politik. Also wie wir es schaffen, wieder Stadtgesellschaften zu beleben und hinzubekommen, wie wir es schaffen, sozusagen auch ein gesamtgesellschaftliches Verständnis herzustellen in der Gesellschaft, weil ohne das werden wir mit dem Modell von Demokratie, wie wir es hier errichtet haben, im besten Deutschland nach dem Krieg, wird das keinen Bestand haben können. Es braucht Reflexion, es braucht kritisches Denken und eine lebendige Auseinandersetzung. Und da leistet, glaube ich, Kunst und Theater einen nicht unerheblichen Beitrag oder kann es leisten.
Zum Ende des Jahres eine Besonderheit. Funkhaus Auerstraße Folge 20.1, muss man an dieser Stelle sagen, endet hier erstmal. Denn das Interview hat noch viele, viele interessante Punkte gebracht, die aber für eine Folge doch etwas sehr lang wären. Deshalb machen wir jetzt eine Woche Pause. Am nächsten Mittwoch, dem 16. Dezember 2020, erscheint Funkhaus Auerstraße Folge 20.2 mit den restlichen circa 20 Minuten des Interviews und unseres Besuchs im Theater an der Ruhr. Bis dahin, alles Gute. Bleibt ihr gesund. Wir melden uns zurück. Bis dann.